Wir befinden uns immer noch im Wohnzimmer.
Von mir?
Ja, ich weiß.
In der Hütte. Ja, mein Wohnzimmer.
Ja, ist ein bisschen staubig hier, aber sonst
doch. Ja, ich bin noch nicht zum Neudekorieren gekommen. Ich stehe auch nicht so auf diese Holzoptik. Wir müssen noch was dran machen.
Ja, die Vermieterin hat das, glaube ich, ein bisschen verwohnt. Kann das sein?
Ja, die Vermieterin war halt sehr lange wohl hier eingesperrt oder sowas. Sie hat sich auf jeden Fall ziemlich lautstark beklagt, aber Details.
Ja, stimmt. Wir hatten
aber
ja gesagt,
irgendwas fehlt hier.
Ein Fernseher. Ich finde, ein Wohnzimmer braucht einen Fernseher.
Fernseher ist so 80er. Intro!
Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Ja, stimmt, Fernseher ist wirklich 80er. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Dinge, die 80er sind. Und nicht alles an den 80ern war schlecht.
Nö.
Gut, die Mode, obwohl in den 80ern gab es keine Mode.
Es gab auch sehr, sehr viele coole Sachen in den 80ern. Aber um die 80er soll es heute nur bedingt gehen. Also auch, aber eben nicht nur. Und zwar, wir haben wieder eine Quim-Folge. Ich darf bei einer Quim-Folge dabei sein.
Ja. Und heute geht es um...
Ja, also für die, die es noch nicht wissen, Quim ist bei uns die Abkürzung für
Queerness in
Medien. Und in der heutigen Folge geht es um Cartoons.
Ja.
Also mit Cartoons meinen wir Zeichentrickfilme. Die
nicht Anime-Prägung.
Nee, nicht Anime, weil Anime sind ja japanisch und Cartoons sind hauptsächlich amerikanisch.
Westlich.
Ja, wir haben jetzt auch, glaube ich, an Beispielen, die wir aufführen werden, tatsächlich fast eigentlich nur amerikanische Produktionen. Wir haben auch unser Gedächtnis ein bisschen in der Vorbereitung durchgekramt, ob uns was Europäisches einfällt. Was irgendwie jetzt relevant wäre, aber sind nicht wirklich bei was rausgekommen.
Nee. Aber sagen wir mal so, falls wir noch irgendwie was finden, können wir ja gerne noch mal eine Folge machen über nicht amerikanische Cartoons und nicht Anime.
Und falls ihr
genau
was findet.
Genau jetzt fällt mir noch eine Reihe ein, die interessant wäre, aber die auch nicht keine Queerness enthält. Es war einmal. Die sind aus Frankreich.
Ja,
stimmt.
Das ist ja nicht nur, es war einmal das Leben, die haben zehn unterschiedliche Reihen.
Ganz viele davon. Mhm. Aber ich habe auch immer geglaubt, dass es im Körper genau so aussieht.
Auch da gibt es eine coolere, neuere Anime-Adaption.
Ich weiß. Aber gut, heute soll es um Cartoons gehen und darum, ob es da Queerness gibt, in wie welcher Form. Und
ja, würde ich sagen, fangen wir doch mit den 80ern einfach gleich mal an. Wie habt ihr so cartoonmäßig die 80er empfunden und erlebt?
Also als ich mal groß genug war, weil ich bin 83er Jahrgang, muss ich sagen, war sehr, sehr viel Space-Cartoon-Shit. Also so, weißt du, Space-Monster und Leute, die die Erde retten oder Galaxy Ranger, Sable Rider, wobei das ja schon wieder Richtung Anime, das waren halt so Co-Produktionen. Mhm. Du hattest halt immer diese komischen Space-Helden, ob das jetzt Cowboys waren oder Dinosaurier oder Mumien oder was auch immer. Also irgendwas, was aus dem Weltraum kam und immer die Erde retten musste, weil die Erde das selber nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Übrigens, hallo, wir wären da mal wieder bereit, gerettet zu werden. Entschuldigung.
Ich glaube nicht, dass die Aliens für uns den Klimawandel
heilen. Dafür hätten wir Captain Planet gebraucht.
Tja,
den gab's damals
erinnere ich mich auch noch, ja. Dunkel. Also ich bin ein 89er Jahrgang, als ich da war und Fernsehen gucken konnte, waren die 80er schon vorbei. Aber die 80er lebten im Fernsehen ja durchaus weiter. Ich meine, das deutsche Fernsehen war ja sowieso immer nicht so schnell und da liefen dann auch endlos Wiederholungen von alten Dingen. Und ich erinnere mich auch noch aus meiner Kindheit an so Ja, auch so Captain Planet.
Ja.
Sachen.
Captain Future war
viel. Nee, Captain Future war ja auch Anime. Das habe ich auch nie gesehen.
Das war auch
aber Captain Planet erinnere ich mich dunkel. Und dann auch irgendwie, ja, keine Ahnung, Rugrats. Aber das war dann auch schon 90er.
Das war schon 90er.
Was für 80er-Serien? Ich glaube, die meisten 80er, wirklich harten 80er-Serien fand ich so doof, dass ich sie meist nicht gerne geguckt habe.
Ja, sie liefen leider Gottes halt auch immer nach demselben Schema ab. Du hattest eine Folge mit einem halbwegs abgeschlossenen Handlungsstrang in dieser Folge, mit einem Monster, das Monster der Woche, gefühlt. Und dann am Ende der Folge immer ein, so, was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt. Und dann im Prinzip nochmal ein Resümee für alle, die nicht in der Lage waren, der Folge zu folgen.
Ich mir dachte, und die Moral von der Geschichte.
Ja, genau.
Langweile deine Zuschauer.
Ich glaube nicht. Ja, also im Prinzip wirklich noch nach alter Wilhelm Buschmann hier. Und ich dachte, warum? Also ich fand das als Kind immer überflüssig.
Also ich muss auch zugeben, in meinem Gehirn verschwimmen die 80er und die 90er so ein bisschen miteinander. Mhm. Das war also im Prinzip gut für mich war es Mitte der 90er eh mit Cartoons vorbei, weil der Anime-Boom kam. Aber davor gab es halt schon einiges, was ich geguckt habe. Also meine absolute Lieblingsserie, danach kam auch lange Zeit nichts. Natürlich He-Man and the Masters of the Universe.
Ja.
Das war halt so das, mit dem ich groß geworden bin. Dann gab es noch die Ninja Turtles, die Ghostbusters. Ich überlege gerade, was gab es noch? Bravestar. Also, ja, ich wollte schon wieder Saber Rider sagen, aber...
Ja, aber das, wie gesagt, das waren ja teilweise wirklich Co-Produktionen.
Ja, und als gerade als wir alle Kinder waren, war natürlich auch die... das noch nicht so bekannt und bewusst, dass das ganz unterschiedliche Produktionen waren. Es war halt alles Kinderfernsehen, Zeichentrick.
Ende.
Ja klar.
Du hast da keinen Unterschied gemacht.
Als Kind hast du den Unterschied noch nicht gemacht. Den ersten Unterschied, den ich gemacht habe, war, als ich später gemerkt habe, alles, was einen übergreifenden Handlungsbogen hat, mit komplexeren Plots, das sind japanische Serien und alles, was halt so immer nur einen Handlungsbogen für eine Folge hat und danach ist es vorbei und die Folge und du kannst dir die Folgen auch in beliebiger Reihenfolge angucken. Das war dann halt amerikanisch.
Ja.
Aber ich muss sagen, an Queerness habe ich nicht wirklich viel gefunden damals.
Also ich sag mal so, damals waren wir, also wir waren auch noch zu klein. Also ich habe da nicht wirklich was wahrgenommen. Jetzt, wenn ich mir solche Sachen im Rewatch angucke, könnte man in manche Dinge vielleicht mehr reininterpretieren, als die Macher damals beabsichtigt haben.
Also was sicher drin ist, ist wahrscheinlich sind queer gecodete Villains.
Ja.
Weil das ist natürlich so ein Thema, das in den historischen Filmemacherei ganz, ganz, ganz groß war.
Und gerade in den 80ern, weil damals halt, es war gerade die Zeit, wo Homosexualität dann in vielen Ländern nicht mehr unter Strafe stand.
Aber gleichzeitig
auch nicht geduldet war.
Und in den 80ern war ja auch die AIDS-Pandemic.
Ja, eben. Und das heißt, die Schwulen waren per se erstmal böse. Weil
und also wer schwul war, hatte AIDS und war böse. Das war so eine Gemengelage.
Also im Prinzip Dämonisierung von Gay Couples und andersartigen Beziehungen als heteronormativen.
Ja, wobei ich sagen muss, was ich interessant fand, war, dass in den Cartoons, anders als jetzt, sagen wir mal, in Disney-Filmen, war es schon so, dass die Heldinnen oft nicht einfach mit Typen zusammengekommen sind. Die waren ihre eigene Person. Weil zum Beispiel, wenn man sich She-Ra anguckt, da war es so, Bo war zwar immer in sie verliebt, aber es gab keinen Kuss mit Happy End und Heirat, sondern sie musste halt gegen das Böse kämpfen und sie hatte keine Zeit für eine Beziehung.
Es war schon ehrlich gesagt progressiv genug.
Ja, ich glaube, die 80er waren halt aber auch dann die Zeit, wo das erste Mal so eine Welle von Female Protagonists kam.
Ja, wo halt auch diese ganze Bewegung des Female Empowerments überhaupt angefangen hat, sich weiter auszudehnen.
Das stimmt, weil wenn man jetzt mal vergleicht, vor She-Ra gab es ja He-Man. Und bei He-Man war es so, dass halt Teela und Evelyn waren zwar sehr cool, aber die waren halt doch stärker im Hintergrund. Das waren halt die Jungs, die Sachen gemacht haben. Und Teelas, auf den Kassetten, die wir dazu gehört haben, war Teelas Hauptplot dass sie in He-Man verliebt war und
gerettet werden musste.
Und von Adam genervt war.
Genau, und gerettet werden
musste. Im Gegensatz dazu, She-Ra hat halt wirklich ihr eigenes Ding gemacht. Und die hat hat sich auch nicht wieder verliebt in Bo. Also egal, wie sehr er in sie verliebt war, es war für sie keine Verpflichtung, mit ihm zusammenzukommen.
Ja, also ich muss auch sagen, was ich jetzt durchgeguckt habe, habe ich in den 80er-Serien relativ wenig gefunden, leider. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiter gucken, was wir dann haben. Ja,
also 90er waren auch die amerikanischen Produktionen immer noch halt auch viel episodenhaft Monster of the Week. Und dann irgendwann wurden die amerikanischen Produktionen rechts, links, oben und unten von Anime überholt.
Ja, das war Ende der 90er, als die im Prinzip auch Nickelodeon erstmals in Deutschland verschwand. Der Sendeplatz wurde, der Kinderkanal kam dann auf das Publikum, was Nickelodeon geschaut hatte, also sprich ein Sender, der ja rein wirklich nur für Cartoons auch da war, es gab auch ein paar Realserien, aber relativ wenige im Vergleich dazu, der wurde abgefangen von RTL 2 und Kabel 1 und dem Kabelkanal damals, beziehungsweise erst Kabelkanal, dann wurde es ja Kabel 1, die dann immer mehr Anime eingekauft haben.
Ja.
Und die Leute, die halt auch gemerkt haben, dass einfach eine Serie mit einem konstanten Plot, der halt weitergeht, die Zuschauer mehr abholt als eine Serie, die einfach nur aus simpler Episoden.
Ja, ich meine, das war ein Prozess, der für realen Serien ja irgendwie quasi schon 20 Jahre vorher anfing, so richtig zu greifen.
Die Denver Clan, Springfield Story, die ganzen alten.
Genau, die
Kitsch-Serien. Ja, Telenovelas.
Ja, das Konzept hatte da ja schon angefangen und irgendwie hat dann ja die westliche Animation da erst Jahrzehnte später mitgezogen, weil die Vorstellung davon, was Kinder verstehen könnten, lange Zeit halt auch irgendwie
völlig von dem divergierte, was sie halt wirklich verstehen können.
Ja, also das war ja sehr unterkomplex, was man Kindern dazu getraut hat. Und dann Ende der 90er Jahre, dann in 2000 herum, gab es einerseits in der westlichen Animation ein Loch, aber gleichzeitig auch einen großen Wandlungsprozess in dieser ganzen Medienschiene für Kinder und Jugendliche, wo man dann wirklich festgestellt hat, auch Kinder konsumieren ja tatsächlich komplexe Storylines und lange Storylines und bleiben da dabei und kriegen das alles mit und fragen das nach. Das ist ja einerseits auch die Sache, Harry Potter war viel länger, viel komplexer als vorherige Kinderbücher und verkaufte sich wie warm Semmel.
Ja, und das war ja genau die Zeit, wo der Harry Potter-Boom eine ganze Generation zum wieder mal auch vom Fernseher weggetrieben
Lesen gebracht hat. Ich will an der Stelle noch einmal kurz einhaken. Ja. Und zwar, ich finde, was da noch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, die meisten unterschätzen das, ist die Erfindung des Videorekorders.
Ach Gott,
und dann später der DVD-Rekorder. Weil du hattest erst mit Videorekorder und Videokassetten und dann eben mit DVDs die Möglichkeit, Folgen nachzuholen. Weil davor, wenn eine Serie lief...
Du hast eine Folge verpasst, warst du halt am Arsch.
Ja, und deswegen hat sich's vielleicht auch nicht so gelohnt, zu viele Serien mit komplexen Plots zu machen, weil man halt davon ausging, man verliert zu viele Zuschauer, weil man kann ja nicht damit rechnen, dass sie jeden Abend wirklich pünktlich von der Schule oder von der Arbeit daheim sind, um diese Folge zu sehen. Und mit Video und DVD hast du halt die Möglichkeit, die Folgen nachzuholen. Und vor allen Dingen, wenn du Kassetten und DVDs kaufen sollst, muss es ja komplexer sein, weil wenn du eine Serie mit einmaligen Anschauen, wenn du da schon alles drin raus hast, dann lohnt es sich ja nicht, da irgendwie eine DVD zu kaufen oder eine Videokassette und die Serie noch mal zu gucken.
Ja
klar, die Sekundärvermarktung
rückte einfach immer mehr in
war dann natürlich interessanter, weil sie halt dann wirklich in jedem, also in den 90ern kamen die Videokassetten in jedes Wohnzimmer.
Das war die Videotheken. Hammer, ich weiß noch, ich habe mit 12 wirklich einen Fernseher bekommen und ich war so stolz drauf. So ein kleiner, so kompakter, so mit Videorekorder unten. Ich war selig. Ich hatte so ein Ding, so ein Multifunktionsteil mit Videorekorder. Das heißt, ich konnte die Sachen direkt aufnehmen.
Bombastisch.
Ja. Meine Akte X-Abende waren gesichert, weil ich eben nicht jeden Abend pünktlich vor der Glotze sitzen konnte. Aber ich war in der Lage, einen Videorekorder zu programmieren.
Sehr gut.
Ja, meine Eltern haben sich ewig dagegen, also mein Dad nicht. Mein Dad wollte schon lange einen Videorekorder. Meine Mama hat sich so dagegen gewehrt. Dann hängt ihr ja alle nur noch vor der Glotze rum.
Mein Vater war immer ein Early Adopter. Wir haben immer noch ein Video 2000. Der funktioniert sogar
ich
noch.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr noch eine Anleitung gehabt? Ach, gibt's bestimmt im Internet.
Ich glaube, die Anleitung haben wir sogar auch noch irgendwo. Und wir haben ihn mal getestet und der funktionierte noch.
Nicht schlecht. Wir haben das ja immer so gemacht. Du hast ja, konntest ja bei Videos, wo du was aufnehmen konntest, immer die Lasche rausbrechen. Und wenn du was überspielen wolltest, hast du einfach ein Stück Tesa genommen und drüber gekriegt. Es funktioniert halt wie bei den Kassetten auch. Funktioniert da 1A.
Ja, wir haben festgestellt, bei Kassetten konntest du sogar gekaufte Kassetten überspielen, wenn du da einen Tesafilm
angeklebt hast. Ja, theoretisch schon.
Klar. Haben wir auch gemacht mit Kassetten,
die sehr, das haben wir mal gemacht mit Benjamin Blümchen-Kassetten von einem Freund und der war so pisst, dass da plötzlich Musik drauf war.
Ja. Kann ich mir vorstellen, da wäre ich aber auch pisst gewesen.
Ja. Und Benjamin Blümchen.
Ach, Benjamin Blümchen, das war schon waschen, okay. Ja,
wir müssen mal irgendwann eine Hörspielfolge machen.
Ja, auf jeden
Fall.
Ganz
dann kann ich noch ein bisschen weiter über He-Man-Fanboyen und Fangirlen und.
Genau. Ja, na gut, genau, dann kam der Millenniums, also dann kam Millennium. Dann kam erstmal ja
Anime,
also 90er der Hochphase der Anime.
Gerade früher Nullerjahre meines Erachtens nach waren ganz
ging ja dann noch weiter. Das war ja nach oben hin offen.
Ja, also da war einfach
wann gab's denn für euch wieder den ersten Cartoon, den ihr geguckt habt
wahrgenommen
und den ihr richtig cool fandet?
Avatar.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich tatsächlich erst vor so 5, 6 Jahren wieder hingekommen, dass ich das, da war eine ganze, also ich habe auch tatsächlich Avatar erst, als es vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren auf Netflix kam, das erste Mal gesehen.
Also ich muss sagen, ich war absoluter Nickelodeon-Gucker seinerzeit, als es noch lief und war ultra traurig, als es dann nicht mehr existierte, da gab's ja dann auch Kinder-Game-Shows und alles, also wirklich auch coole Sachen, aber diesen super Toy-Run, kanntet ihr den noch? Wo du mit einem Einkaufswagen durch den Toys R Us rennen durftest und alles, was du in der Zeit da reinpacktest, ja, und am Ziel ankam, durftest du behalten.
Ja.
Ich wollte immer mitmachen. Neidisch
war ich auch.
Ich war mega neidisch. Und deswegen habe ich diesen Kanal so geliebt und als es den nicht mehr gab, bin ich so ein bisschen weggekommen von den Cartoons, weil sie liefen ja nirgendwo mehr.
Ich war zu dem Zeitpunkt einfach hartes Anime-Kind,
ja,
und habe es auch ehrlich gesagt nicht vermisst, weil ich halt auch die meisten Cartoons echt nie so mit mir connected hatten, so richtig. Also da ist auch wenig dabei, was ich. Ups, sorry.
Macht nichts. Sie waren halt weniger komplex. Sie waren zwar zur Unterhaltung da, aber.
Ja, also irgendwie, es hat mich nie so richtig abgeholt. Mhm. Deswegen habe ich es dann auch nicht vermisst. Und dann, ja, irgendwie frühen Nullerjahre war ich halt dann auch so jugendlich dann.
Ja.
Da war auch Anime einfach echt cool und da war dann das Angebot sehr groß. Da lief dann einfach viel, da hatte ich viel Spaß damit. Und dann irgendwann wurde ich halt auch erwachsen, dann war es mir auch erstmal nicht mehr so wichtig. Mhm. Und dann, ja, keine Ahnung, als ich dann meine erste eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich erstmal überhaupt keinen Fernseher mehr.
Ja, wir hatten ja dann auch die, also wenn ich um die Nullerjahre rumdenke, da habe ich angefangen zu studieren. Ich hatte mein erstes eigenes Internet, oh mein Gott. Das war erstmal My Home is My Castle. Erstmal das Internet auskundschaften und sich das ja auch alles selber beibringen. Uns hat das ja keiner beigebracht. Wir mussten das ja mit Try and Error selber lernen,
wie
das
überall mal draufklicken.
Genau. Und halt, entweder geht's oder geht's halt nicht. Früher beim Nokia immer, oh Gott, nein, du bist auf den Internet-Button gekommen. Nein, mach das aus, es wird teuer. Und jetzt war es aber einfach, genau, du hattest Anime. Du bist dann halt auch, klar, beim zum Studieren gegangen, hast halt da auch dich dann eben schon langsam an die Szene angenähert. Aber ja, es war wenig Cartoons.
Ja, und da,
aber also ich habe es ab und zu schon vermisst.
Ich glaube tatsächlich, der erste Cartoon, den ich wieder geguckt habe und richtig, der mir damals gefallen hat, war dann Voltron Legendary Defender.
Mhm.
Cool.
Okay, also bei mir war es eigentlich auch Avatar. Das Lustige ist, ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als Anime-Fan, ich habe mich mit Cartoons überhaupt nicht mehr beschäftigt, außer dass ich halt meine alten Klassiker gemocht habe. Und dann war es so, ich hatte mal einen Film, den ich sehr cool fand, Hook. Also das ist, muss ich jetzt nicht genau erklären, aber da ging es halt darum, dass Peter Pan erwachsen wurde.
Ja.
Und in dem Film Hook gab es einen Typen, den ich absolut cool fand, und das war Rufio. Und
Rufie.
Genau. Oh. Und ich habe mal zufällig, und ich war auch Fan von dem Schauspieler, und ich war halt selten Fan von Schauspielern. Und dann hatte ich mir überlegt, ich war irgendwann neugierig und habe gegoogelt, was macht Rufio heute? Also der Schauspieler von Rufio. Ja. Und dann habe ich halt gesehen, er spricht in einem Cartoon, also in einer Serie, er spricht da einen Charakter, ein
Prinz Zuko.
Ja, genau, Prinz Zuko. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und dann dachte ich mir, hey, das klingt doch irgendwie interessant. Das ist zwar kein Anime, aber es hat einen coolen Plot und coole Charaktere.
Der Zeichenstil war auch okay.
Ja, dann habe ich gedacht, schaue ich mir das doch mal an, und dann habe ich angefangen, es zu suchten.
Mhm. Und dann hast du mich damit reingezogen.
Ja, habe ich.
Und damit sind wir ja auch quasi dann schon in dem ersten Franchise, in dem man sich dann tatsächlich in diesem neuen Cartoon Age getraut hat. Noch nicht in Avatar The Last Airbender, aber eine Serie später.
In Legend of Korra.
Queere Charaktere einzuführen.
Ja, zwar erst in der zweiten Hälfte der letzten Staffel, aber immerhin. Weil man sich dann dachte, okay, jetzt ist fertig. Also wenn sie es jetzt haten, dann haten sie es halt.
Genau,
aber
also
sie haben es gemacht. Immerhin.
Wer sich jetzt gespoilert fühlt, tut uns echt leid, aber die Serie ist schon alt genug, dass ihr sie hättet sehen können, und sie war auf Netflix.
Richtig.
Ja, man hatte bei Avatar eh das Gefühl, dass die Serienschreiber Anime-Fans sind.
Ja.
Und wer Anime-Fan ist, kennt auch Sailor Moon, und da gibt's Haruka und Michiro schon seit den 90ern.
Die zwar auch in Amerika sehr
das wurde downgeplayed.
Downgecoded wurden, aber in der deutschen Übersetzung blieb das Pairing erhalten.
Mhm.
Nicht so explicit wie im Japanischen, genauso wenig wie die Gay Couples erhalten blieben, aber zumindest, ja gut, man hat aus Zoisite eine Frau gemacht und ihr eine Frauenstimme gegeben. Aber das Couple blieb zumindest erhalten. Ja. Aber bei Haruka und Michiro hat man es halt auch wirklich dabei belassen.
Mhm.
Was ich dann auch schon sehr fortschrittlich fand für die Zeit.
Aber zurück zu den Cartoons.
Ja, genau.
Bei den Cartoons. Dann gab es da eben Korra und Asami.
Und Asami, genau.
Ja. Und das, da muss man ja sagen, dass die Beziehung zwischen den beiden baut sich auf in der letzten Staffel von Legend of Korra. Aber es wird am Ende der Serie selbst noch so ein, zwar sehr hart angedeutet, aber so ganz eindeutig wollten sie es in der Serie nicht machen, beziehungsweise von dem, was ich gelesen habe, wurde da wohl auch vom Sender, / der oberen Produktionsebene gesagt, nee, bitte nicht so explizit.
Ja.
Und dementsprechend ist da halt noch kein Kuss und kein ganz eindeutiges Signal, dass das westliche Publikum eigentlich erwarten würde, drin. Aber sie haben es dann quasi, der ganze Avatar-Kosmos hat ja diese ganzen Comics, die alle auch Canon sind, die alle auch in dem kompletten fortlaufenden Bereich immer referenziert wurden.
Ja.
Da sind Korra und Asami offiziell sehr lesbisch zusammen.
Ja. Und es hat halt natürlich, blieb das nicht ohne Folgen. Also Avatar hat es vorgemacht. Es gab dann andere, die gesagt haben, hey, die dann nachgezogen haben. Und einer davon, und das ist auch mit einer der Serien, ich habe sie persönlich noch nicht gesehen, sie steht auch noch auf meiner To-Watch-Liste, aber ich habe mich ein bisschen belesen darüber, ist Steven Universe. Das ist so mit einer der, die dann quasi gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, was ihr da schon vorgemacht habt, ist uns aber zu wenig.
Da geht mehr
und es ging auch mehr. Also wenn man sich alleine den Cast und die Crew anschaut, du hast unter den Cast-Sprechern 3 Leute, die LGBTQI+ sind. Du hast Crew, die Creatorin gehört zur LGBTQ-Community. Du hast bei den Charakteren, es ist alles vertreten, was man sich vorstellen. Du hast asexual, non-binary hast du mehrere, intersexual hast du, pansexual, lesbian, gay. Es ist Episoden LGBTQ+, also wirklich explizit Menschen-Episoden gibt es einige. Man kann sich also wirklich da sagen, die haben sich die Mühe gemacht zu sagen, ja, Korra hat das hat es zwar schon sich ein bisschen getraut.
Hat die Tür einen Spalt weit aufgemacht. Wir öffnen sie weiter.
Wir schieben sie jetzt ein Stück weiter auf. Genau. Und das haben die Serienschreiber auch, oder die Schreiberin hat das definitiv gesagt. It's about love. And I mean all kinds of love. Also eben nicht nur, ne, heteronormative oder familiäre oder freundschaftliche, sondern einfach alles.
Mhm.
Und damit ist natürlich, war Steven Universe so quasi derjenige, der den Teppich dann nicht nur hingestellt hat, sondern angefangen hat, ihn auszurollen.
Und auf dem Teppich?
Auf dem Teppich liefen dann noch ganz viele andere.
Ja, manche mit besserem Umgang, andere mit etwas holprigem. Denn es ist halt auch, letzten Endes ist da natürlich auch ein politisches Klima und immer wenn es um die Kinder geht und das
denkt sind denn einer noch an die Kinder?
Genau. Oh. Wird die Diskussion oft
hitzig,
manchmal auch ein bisschen albern
und unsachlich.
Und da fühlen sich natürlich auch immer ganz viele Menschen berufen, für die Kinder zu sprechen, weil die können sich ja selber noch nicht wehren.
Ja, die praktisch. Können ja, die wissen ja auch nicht, was sie eigentlich möchten.
Genau, so.
Ironie.
So Dinge, ne?
Genau.
Und da, eine Serie, die dann auch auf diesen Konzepten dann aufgesetzt hat, war Voltron Legendary Defender. Die Serie hat in der ersten Staffel erstmal noch, ja, relativ einfach mit so einem, das war natürlich auch ein Reboot-Konzept gewesen, von einer älteren Serie, mit einer etwas wilden Hintergrundgeschichte, aber ey, wen es interessiert, lest mal selber rein. Da hat man halt erstmal quasi dieses Intergalactic Space Robot Konzept erstmal wieder reetabliert, gerebootet, der Character Cast eingeführt und dann haben sie halt angefangen, da ein bisschen reinzugehen, tatsächlich auch in einzelne Themen.
Was halt sehr cool war, wenn man bedenkt, dass die Voltron, also The Legendary Defender, war ja eine, trotz allem eine Adaption, vielleicht kam es auch daher, es war ja eine Adaption eines Animes.
Ja,
Voltron im Ursprung war ja ein Anime.
Und zwei Animes, das ist sehr wild.
Und von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass auch da einfach, weil der US-Markt halt natürlich gemerkt hat, hey, da geht mehr und da sind Themen drin, die haben wir noch nie auch nur mit der Kneifzange angefasst, weil wir halt ach so christlich orientiert sind. Aber vielleicht könnten wir ja mal...
Genau.
Gucken.
Und du hast dann was in Voltron war erstmal so eine Sache, dass super viel spekuliert wurde in der Fanbase, wo sich dann auch zwei unterschiedliche Shipping-Lager sehr stark ausgebildet haben, die sich leider auch ziemlich im Internet bekriegt haben.
Ja.
Bisschen unwürdig und teilweise dann leider echt gerade auch im Nachgang der Serie teilweise ziemlich eklig geworden ist, weil da irgendwann aus Teilen dieser Fanbase auch Synchronsprecher und Serienmacher angegriffen wurden, weil der jeweilige Ship nicht kennen wurde.
Ja, da sieht man wieder mal, oh Gott, wir müssen mal echt eine eigene Folge nur über Shipboys machen, was Shipboys anrichten können. Ich meine, sie sind ja manchmal ganz lustig, wenn man so ein bisschen auf Con, ne, sich kabbelt, ist ja alles gut und schön.
Solange das alles im Spaß bleibt, aber in dem Moment, in dem natürlich Leute wirklich
angegriffen werden, wir sehen das dann Kelly Marie Tran in Star Wars, die heftigst angegangen wurde, wegen ihrer Rolle mit und dieser Geschichte mit Finn. What the fuck, Leute? Was? Ja. Nein, das geht einfach zu weit.
Ja, und dann bei Voltron haben sie dann tatsächlich einen schwulen Charakter in der Main Cast drin gehabt.
Was war das? Shiro?
Shiro ist offiziell.
Was soll ich sagen? Shiro war doch offiziell gay.
Ja, und
der Hauptprotagonist.
Ja, also einer der. Ja, also. Diese Fünfergruppe ist also so richtig ein Fokuscharakter. Aus diesen fünf kannst du eigentlich kaum rauslesen.
Shiro war ja der Erwachsene, die anderen waren ja noch Teenies. Shiro war ja der
älteste von ihnen.
Der Black Lion.
Genau.
Ja.
Aber Das ist kompliziert. Hast du ganz Voltron geguckt?
Nee, nicht ganz. Ich hab's ja, nicht okay. ganz. Also ich habe schon mal reingeschaut, aber...
Nee, also es ist kompliziert und deswegen würde ich sagen, kannst du halt nicht wirklich sagen, wer ist jetzt hier der Hauptprotagonist, weil sie sind einfach alle 5/6 sehr Fokuscharaktere.
Und also einer des Maincasts war halt genau, officially gay.
War officially gay. Das haben sie erstmals in einer Pressekonferenz, eine Ankündigung für die nächste Staffel veröffentlicht. Und dann war aber auch das internationale Fandom und auch die internationale queere Szene hat dann sehr genau hingeschaut. Und ich weiß nicht, ob irgendjemandem in dem Produktionsteam oder sonst was da jemand kalte Füße bekommen hat oder ob sie schlicht und ergreifend nicht damit gerechnet haben, dass etwas, was sie als Nebenplot geplant hatten, dann so viel Aufmerksamkeit zieht. Aber der Umgang mit Shiros Gayness in der Serie war nicht so mega. Weil ja, einerseits, also sie, es gibt eine Szene, in der er mit seinem ersten Partner gezeigt wird. Das ist allerdings nur eine Rückblenden-Szene. Und in aus dem Dialog selbst kannst du quasi nur extrapolieren, dass die wohl zusammen sein müssen. Mhm. Aber so richtig eindeutige...
Einfach so offiziell eindeutig haben sie es nicht...
Ja, also es war halt aus der Pressemitteilung und sowas und aus bestimmten anderen Sachen kannst du zwar extrapolieren, okay, er war mit Adam zusammen, die waren offensichtlich ein Paar, aber dann kommt eben noch das Nächste. Das ist nur eine Rückblendenszene, weil einerseits ist in der Haupthandlung Shiro schon ganz lange mehrere Jahre von der Erde weg, aus Gründen. Und in der Zwischenzeit, bis sie dann auf die Erde zurückkehren, ist sein Partner tatsächlich schon gestorben.
Ja.
Womit wir dann leider beim etwas unschönen Kill Your Gays Trope angekommen sind. Ja, der typische
Queer Trope, Sad Queer Story.
Ja, Sad Queer Love Story und Kill Your Gays. Sterben.
Ja, genau.
Und dann...
Da muss ich also auch sagen, der hat's echt ausgedient, der Trope. Man kann, ja, wenn das einer draufsteht... Das ging ja
noch weiter in Voltron.
Ich
weiß. Das ja, wurde ja noch ein bisschen schlimmer. Andersrum wieder sagen muss, irgendwie zum Teil mag ich tragische Liebesgeschichten. Das ist halt nicht speziell auf Queerness, aber halt, aber das ist Geschmackssache.
Ist es auch völlig okay? Nee, darum geht's mir gar nicht. Es kann aber nicht sein, dass die einzige queer Love Story immer in diesem dieses Tropes abspielt, weil man es den queeren Menschen nicht gönnt, ihnen eine schöne Happy End and they live happily ever after Love Story zu geben.
Genau. Das stimmt, da
gebe ich dir
recht.
Wenn man schon überhaupt eine Love Story einbauen muss. Es gibt auch genügend Filme, die funktionieren wunderbar ohne Liebesgeschichte.
Ja. Und dann ein Pairing von den zwei Hauptship-War-Pairings war Shiro und Keith.
Mhm.
Nachdem dann Shiro offiziell von den Machern als schwul bestätigt war, waren natürlich auch die Leute, die halt im Endeffekt Shiro und Keith geschippt haben, hatten auch riesige Erwartungen. Und da war dann eine sehr merkwürdige Dialogstelle in den Canon reingebaut. Shiro und Keith werden in der Serie sehr, sehr lange als wirklich auch sehr aufeinander ausgerichtete Charaktere präsentiert. Ja. Die haben, da wird auch Backstory, wo Keith ist so ein bisschen rebellisch, aufmüpfig, unangepasst und Shiro ist lange Zeit so der Golden Boy von der Militär auf der Erde, wo beide quasi arbeiten ganz am Anfang der Story. Und als Keith quasi an der Offiziersakademie sich ziemlichen Ärger einhandelt, geht Shiro dazwischen. Die haben sehr viel Dynamik, sie referenzieren sich immer wieder gegenseitig und betonen beide schon in den früheren Staffeln sehr stark, dass sie einfach quasi alles füreinander tun würden. Und dann gibt es eine Stelle, an der Shiro quasi böse wird, / so eine Art Schläferagent ist und Keith gegen ihn kämpfen muss. Und das ist dann wirklich auch so eine dramatisch, also sehr, sehr schön inszenierte Szene. Und dann fällt Shiro quasi in so einen Abgrund und Keith ihm quasi mehr oder weniger ihm hinterher Und Keith sagt, I love you, you're my brother.
Ja. Ja.
Was? Das halt wieder,
was? Warum? Also und entweder macht ihr es ganz oder ihr lasst es. Aber
und sie sind halt eindeutig keine leiblichen Brüder. Das ist im kompletten Hintergrund einfach komplett abgesägt. Sie sind keine geborenen Brüder. Sie sind auch, sie lernen sich erst kennen, als Keith in der Schule ist und Shiro eine Rekrutierungsaktion für die Garrison an dieser Schule macht.
Das klingt sehr, als wollten sie das I love you zurückschrauben.
Das war halt einfach so dieses...
Ich erinnere mich jetzt an die Nanny, als sie im Flugzeug sitzt und Maxwell zu ihr sagt, weil er denkt, sie stürzt ab, ich liebe dich. Und dann hinterher nimmt er die Sache wieder zurück. Und die ganze nächste Staffel basiert darauf, dass er die Sache zurückgenommen hat. Also wo du denkst, komm, entweder oder, aber nicht so.
Ja, also das
war einfach... Und kommt uns jetzt nicht mit, aber vielleicht ist das Bruderliebe. Ja, aber das drückst du nicht so aus.
Das war einfach, also das war wirklich super obskur. Und das hat weird. Der Ship War ist komplett explodiert. Ich meine, kann das sicher alle schon mal irgendwie, wenn wir uns mit aktueller Szene und Rezeptionsgeschehen im Internet auseinandersetzen, dann kennt man natürlich diese... Wie könnt ihr das shippen? Die sind doch Geschwister.
Nee, sind sie nicht.
Sind sie nicht. Ja. Es tut mir furchtbar leid, aber sind sie nicht. Und davon ist das andere Ship jetzt auch nicht wertvoller.
Da denkt man sich auch, was hat der Dialogeschreiber gesoffen? Also ehrlich.
Wer hat diese Entscheidung getroffen? Ich weiß es nicht. Und dann über die achte Staffel von Voyager kann doch echt keiner mehr reden, weil sie haben so viele Katastrophen an Plot in dieser achten Staffel verbrochen. Wirklich verbrochen.
Es ist halt schwierig. Es kriegt halt wirklich, also Voltron ist eins der Beispiele, die es leider nicht so toll gemacht haben.
Ja, also da war zwar Representation da und dann Shiro hat dann und dann nachdem sie halt und sie haben auch dieses Shiro-Keith-Paar, haben sie dann in den letzten Also in der achten Staffel, diese furchtbar Verunglückte, die einfach ein großer Autounfall ist.
Mhm, man muss man möchte nicht, aber man muss hinschauen.
Wollen wir denn dann so lange
noch kurz...
Okay,
lass sie den Gedanken
reden Keith und Shiro einfach quasi gar nicht mehr miteinander, was super der Bruch in der Charakterdarstellung ist. Und dann in der Epilog... Im Epilog quasi in den Standbildern von dem, was nach dem Ende der Story passiert, da wird dann ein Hochzeitsfoto von Shiro mit einem quasi mehr oder weniger unbenannten Nebencharakter gezeigt. Mhm. Was zur Hölle.
Ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, es bekommt halt sehr den Fadenbeigeschmack von Queerbaiting.
Mhm.
Also wir müssen noch eine eigene Folge über Queerbaiting machen, aber ja, also Representation, der Wille war da, aber die Ausführung, nee. So.
ich mochte Voltron gerne, aber
das ist so ein Fall von wir ignorieren die letzte Staffel und unser Kanon geht anders weiter, was wir ja von anderen Serien auch kennen.
Mhm.
Zum Beispiel Game of Thrones.
Genau.
Zum Beispiel.
Aber ich dachte, kommen wir doch mal zu einer Serie, die es besser gemacht hat.
Ja.
Ja.
Und zwar kommen wir zu She-Ra.
Princess of
Power. Princesses of Power, ja. Also alleine fangen wir einfach mal an mit den ProducerInnen. Und in dem Fall muss ich halt sagen, wow. Also erstmal zwei Fangirls zusammen als Paar. Soweit ich, ne? Ja, sind sie? Sind sie.
Oder? Also die Serienschreiberin hat eine Partnerin, ja, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich glaube, eine von beiden ist keine Frau, sondern non-binary. Ich muss zugeben, dass ich da nicht so drin stecke. Also ich hab mich sehr mit dem Plot von der Serie beschäftigt und mit den Charakteren, aber halt nicht so sehr
mit den Machern.
Ich weiß halt nur, dass die aus dem Herr der Ringe-Fandom kommen.
Genau, das ist nämlich der Punkt, wo ich drauf hinziehe, sind, und das haben sie auch schon declared auf diversen Conventions und in Interviews, sie waren explizite Frodo-Sam-Stipper. Was halt, also mein Herz fliegt da ja sowieso rüber, ich bin da sofort dabei, alles gut. Und sie haben halt einfach da gedacht, ja gut, jetzt machen sie es halt mal neu. Ich habe es lange ignoriert, weil ich habe halt Bilder gesehen und habe den Zeichenstil Der hat mich so ein bisschen ausgecreept. Und
an mir ging es erst total vorbei, ja. Und dann habe ich die Artworks gesehen und war so, ich glaube, es ist mir zu pink.
Ja, genau. Und das ähnlich. Und dann habe ich aber auch viele Cosplayer gesehen, die halt wirklich dann, also das hat das Haupt-Main- und Canon-Pairing Catradora, also Catra und Adora, gecosplayt haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, komm, gucken wir uns jetzt mal an. Und dann kam ja zufällig die Pandemie. Haha, surprise. Man hatte viel Zeit dazu. Und zufällig war im Mai 2020 auch die letzte Staffel dann abgedreht und lief dann
veröffentlicht
auf Netflix. Und dann haben wir gedacht, ja wunderbar, dann ziehen wir das doch jetzt mal alles rein.
Ja.
Wir hatten ja Zeit, wir saßen ja da.
Ja, wir haben es am Stück durchgebindet.
Wir haben es wirklich, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen, weil es sind ja trotz allem 5 Staffeln, am Stück durchgebinged auf Deutsch. Jetzt machen wir gerade den Rewatch auf Englisch. Und ich muss sagen, wow, 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 wow. Also das ist eine Serie, die hat wirklich alles richtig gemacht, was richtig zu machen war.
Ich liebe Double Trouble.
Es ist ein brillanter Plot. Also ich meine, gut, man kann über das Character Design von Catra ein bisschen diskutieren, weil sie in manchen...
Ja! Yeah.
In manchen... I need to blow something up. Aber sie ist in manchen Dingen einfach so, wo ich mir denke, oh Mädel, du bist so eine dumme Kackbratze, was stimmt denn nicht mit dir? Jeder versucht dir die Hand zu reichen und du trittst einfach nur alles weg. Aber gut, ist okay. Wir alle waren mal blöd. Wir waren alle mal doof und Teenager. Aber alleine der Plot ist einfach brillant gemacht. Das Character Design ist unglaublich liebevoll und halt auch nicht flach, sondern jeder Charakter hat da einfach seine Eigenheiten und du hast auch nicht, es sind nicht, keine Angst, ne, es sind jetzt nicht alle Mädels da Lesben und alle Jungs schwul. Also du hast halt alles, es ist von allem was dabei.
Du hast halt eben auch alles. Sie haben einen expliziten non-binary Character, der auch von non-binary SynchronsprecherInnen gesprochen wird.
Genau.
Double Trouble. Ich liebe.
Double Trouble ist sehr, sehr cool. Das Wesen, das sowohl als männlich kodierter als auch als weiblich kodierter Charakter auftaucht in der Serie.
Ist ein Gestaltwandler.
Ja.
Kann alles. Mega.
Das ist halt super. du hast explizit lesbisch kodierte Charaktere. Da hast du halt natürlich Shira und Adora. Du hast.
Hauseltern.
Bo's Eltern als explizit gay Couple.
Die waren süß.
Die waren so goldig.
Ja.
Du hast auch ein Hetero-Ship, natürlich. Auch Glimmer und Bo hast du als Hetero-Ship, was ja eben auch damit reingehört.
Andererseits, was man aber auch merkt, finde ich, dass es das ein Charakter wie Bo zum Beispiel, also er kommt mit Glimmer zusammen, er hat aber definitiv einen Crush auf Seahawk.
Ja.
Also das heißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass ein Charakter auch Pan oder Bi ist, dass er halt einfach mal auf einen Mann crusht, mal auf eine Frau crusht.
Ja, das ist es ist in dieser Welt völlig normal.
Ja, und
es wird einfach nicht diskutiert.
Das ist halt so angenehm, einfach in der Welt zu sein, wo das alles völlig okay ist.
Es wird halt gesagt, ja, Bo, deine Eltern, deine beiden Väter, bla bla bla. So völlig randomly in einem Nebensatz, also nicht irgendwie, oh mein Gott, du hast zwei Väter, wie ungewöhnlich, sondern halt, ja, sind halt meine Väter. Ne?
Mein Papa und ja, genau. Dann bist du unordentlich.
Völlig, genau. Und genauso hast du Spinnerella und Ned Hossa als verheiratetes lesbisches Paar und du hast da eben auch eine Entrapta, die halt Ace ist.
Mhm.
Also zumindest sehr Ace rüberkommt.
Ja.
Ja. Ja, man kann sie auch mit Hordak schippen, wenn man unbedingt möchte. Aber man muss nicht. Und du hast eine Scorpia, die halt ja auch irgendwo eine lesbische Tendenz hat, aber...
Die halt ja auch etwas sehr, sehr diese Butch-Lesbe halt auch.
Ja, es ist auch in Ordnung.
Wunderschön.
Muss es auch geben. Ich fand sie großartig. Sie war einer meiner liebsten Charaktere.
Und ich weiß nicht, ob es Kanon ist, aber ich glaube, Perfumer ist eine Transfrau.
Ja, das ist Kanon. Perfumer ist eine Transfrau.
Mhm.
Was ich auch sehr, sehr cool fand. Und eben, du hast Seahawk, der halt sowohl mit Männchen als auch mit Weibchen flirtet.
Ja.
Also der sowohl mit Bo flirtet.
Er ist halt ein Pirat und er flirtet.
Ja, und es ist völlig flirting. Normal. Ja, genau. Adventure! Und es ist einfach ganz, ganz großartig. Und ich kann an dieser Serie einfach wirklich nichts finden, was ich scheiße fand. Nichts.
Mhm.
Also ja, wie gesagt, man muss sich an den Stil gewöhnen. Ich habe auch 2-3 Folgen gebraucht, aber auch die Dialoge sind gut gemacht. Das Storywriting ist gut gemacht. Ja, ich hätte vielleicht ein paar Sachen noch ein bisschen anders gestaltet, aber ist okay. Und,
ist ja nicht deine Geschichte, das ist ja die Geschichte.
Und, aber an Queerness, muss ich sagen.
Ja, also da hat man auch wirklich die Latte ganz hoch gehängt. Und ich denke auch letzten Endes gezeigt, dass das funktioniert. Und dass die Leute es positiv empfangen.
Ja.
Und dass du aber eben auch eine kindliche Zielgruppe damit absolut nicht überforderst.
Nein, weil es so oft bei Kindern weil es so oft bei Kindern, wenn die sowas sehen, ja, da sind halt zwei Menschen oder zwei Elfen oder zwei was auch immer Wesen und die haben sich lieb, fertig.
Mhm.
Kinder begreifen weitaus mehr, als man ihnen zutrauen möchte.
Okay, nee, was ich gemeint hatte, ist, ich fand die, als Kind, ich habe die alte Schirmer-Serie gesehen, wie gesagt, ich fand sie gut, aber ich hätte mir, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mir so sehr gewünscht, in meiner Kindheit so eine Serie gehabt zu haben. Das wäre einfach nur mega gewesen.
Ja, Dito.
Mhm.
Dito. Ich hätte mir sowas auch gewünscht, weil ich hätte als Kind oder als Teenager, ich hätte einfach ich hätte mich selbst besser verstanden. Ich hätte vieles in meinem Umfeld anders wahrgenommen und auch besser wahrgenommen, glaube ich. Und ich glaube, ich hätte mir einige Existenzkrisen wirklich einfach ersparen können, wenn es sowas gegeben hätte.
Ja.
Weil wir mussten uns das alles noch wirklich mühsam irgendwann aus Büchern, heimlich aus der Bravo und irgendwann mal aus dem Internet, als wir dann dran kamen, zusammensuchen. Und letzten Endes war holy shit, und heutzutage kriegst du das wirklich, ich sag mal, in vernünftiger, kindgerechter Form auch vorgelegt. Und nein, eure Kinder werden davon nicht schwul oder lesbisch. Wenn, dann sind sie es schon. Und haben es euch nur nicht gesagt. Und dann überlegt mal, warum.
Ja. Ja. So, und dann haben wir noch.
Was haben wir noch? Wir haben noch
meine schöne Serie.
Ja, wir haben jetzt,
wir noch was vergessen?
Ja, wir haben eine Serie vergessen.
Oh mein Gott, Kirche.
Und zwar ist es eine Serie, wo es nicht direkt viel Queerness drin ist, die aber von der queeren Community sehr gefeiert wurde. My Little Pony.
Ja.
Friendship is magic. Und das ist letzten Endes nämlich auch gerade das. My Little Pony klammert romantische Liebe als Story-Element relativ stark aus.
Ja, ich glaube, du hast zwei romantische Pärchen.
Ja, es ist halt eigentlich nie der Fokus der Geschichte, sondern es ist auch Randcharaktere.
Ja, und ältere vor allem, es sind ältere Charaktere. Genau.
Und der im Zentrum der Handlung steht halt wirklich immer Freundschaft, die Macht der Freundschaft, auch wie du Freundschaft managst, wenn du mal Konflikte hast, wenn Persönlichkeiten clashen. Louder, Fluttershy.
Yay! Too loud?
Nein, aber auch, ja, oder eben auch Freundschaft zwischen Ponys und anderen Wesen. Also sprich, auch Rassismus ist ein Thema. Also einfach unterschiedliche Wesenskulturen. Ich möchte nicht Rassen sagen, weil es gibt keine unterschiedlichen Rassen. Nein, aber unterschiedliche Kulturen, die clashen miteinander, die man miteinander unter einen Hut bringen sollte.
Ich finde es persönlich immer noch auch einfach diesen wunderbaren Move, dass einer der großen Gegner Discord ist.
Ja.
Discord ist das englische Wort für Konflikt.
Ja.
Zwietracht. Mhm. Und
was lustig ist, weil Discord mittlerweile der Game schlechthin ist, aber gut.
Ja, und Discord als Gegner in My Little Pony ist auch immer wieder lustig, weil er macht halt auch so chaotische Sachen. Ja. Ist eigentlich wirklich echt so ein Agent of Chaos.
Ja, er macht halt eigentlich nur Scheiße. Letzten Endes will er aber auch irgendwo geliebt werden.
Ja.
Und er braucht halt auch seine Existenzberechtigung. Und das ist, ja, also My Little Pony, ja, wie gesagt, hat jetzt nicht explicit Queerness drin, ist aber etwas, was man, finde ich, als Teil der LGBTQ-friendly Community durchaus dazu zählen darf, als Ally. Ich würde die Serie als Ally einstufen.
Also, ja.
Ich
fand es einfach sehr erfrischend, dass du halt du hast quasi einen Cast eben von hauptsächlich weiblichen Charakteren und die sind nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelchen Jungs hinterher zu träumen, sondern die machen halt Dinge für sich, für ihre Gruppe, ihre Freundschaft, für ihre Selbstverwirklichung, für die Community.
Und sie sind halt einfach so divers. Also ich meine, jeder von denen ist anders. Da ist jetzt wirklich keiner, wo du sagst, das sind alles Prinzessinnen oder alles Dieben oder alles... zicken oder ist es halt einfach ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, du hast halt durch diese unterschiedlichen Pony-Arten hast du halt auch noch ein bisschen Diversität drin. Das ist halt eine Fantasy-Diversität, weil du hast ja Earth-Ponys, Unicorns und Pegasi. Ja. Und dadurch...
Aber auch die beiden Unicorns sind nicht gleich. Oder die beiden Pegasi sind
überhaupt
völlig
nicht
verschieden.
Ja.
Du hast
Louder, Fluttershy.
Die laute 20% cooler Rainbow Dash.
Ja,
und dagegen hast du die absolut schüchterne
Fluttershy,
die aber wieder ganz, ganz andere Talente hat.
Und dann und mit ihren Tieren klarkommt, als mit den...
Ja, ja und auch bei den die beiden
Autistik Earth... Autistik lässt
grüßen. Nee, warte, was war Rarity? Ist die ein Unicorn?
Ja, Rarity.
Rarity ist einfach die Diva schlechthin.
Bold. Bright and bold. And
aber was ich auch wieder so cool finde, ist, so ein Charakter wie Rarity ist normalerweise der Villain. Das ist halt dieses Mädchen, was ganz oft zur Tussi und Zicke,
meistens die Queen Bee in
Zicke hochstilisiert wird. Und da hast du jetzt halt mal eine, die genau diese Eigenschaften hat, dass sie quasi auf Mode, auf Schönheit und sowas achtet, aber das nicht dazu benutzt, um andere fertig zu machen, sondern sie benutzt es ja eigentlich, um andere zu unterstützen.
Ja, genau.
Genau, und die halt wirklich, wo die fürsorgliche Art, die da eben auch mit connected
ihr Element ist.
Ist
Generosity.
Genau, sie ist einfach, sie teilt das.
Ja, sie tut das für andere.
Genau, das einfach to uplift others.
Um andere noch schöner zu machen. Und
genau.
Das ist dieses, schön wirst du durch ein gutes Herz. Und das Schönste an der ganzen Serie finde ich immer noch, es ist ein fucking Nerd Girl is the main protagonist.
Ja,
Twilight Sparkle ist, glaube ich, so für mich das Glanzlicht dieser Serie.
Ja.
Du hast dieses bookish, nerdy Girl, was einfach nicht weiß, wohin mit sich selber und letzten Endes...
Ja, Twilight ist so großartig.
Die ist, ich glaube, sie ist auch so ein Role Model.
Sie war eine der wenigen weiblichen Charaktere, wo ich damals echt Bock hatte, sie zu cosplayen und es auch gemacht habe.
Ja. Und du warst so perfekt. Das Twilight Sparkle.
Ja.
Ach, sie ist ein tolles Role Model.
Und du hast halt auch so klassisch eher männlich besetzte Charaktereigenschaften. Zwar eben in dieser weiblich geprägten Cast quasi drin. Du hast dieses sehr kompetitive, sich selbst beweisen wollende bei Rainbow Dash und du hast auch dieses
Down to Earth bei Apple.
Genau, Applejack, die Applejack. Halt dieses Farm Girl, Texan Farm
ja,
Girl ist.
Ja, aber halt Family, Down to Earth Business,
und
aber auch sehr
hardworking,
direkt in deinem
Gesicht. Ja, sehr, sehr direkt und halt auch so hardworking, immer am werkeln und arbeiten und sowas.
Ja, natürlich sind das Stereotypen.
Ja,
aber sind halt Stereotypen, die trotzdem auch irgendwo eine gewisse Tiefe haben. Du hast ja auch bei einer Pinkie Pie, die den ganzen Tag aussieht wie so ein Ballon auf Helium, die aber auch im Laufe der Serie einfach
Pony of all trades.
Offenbart, dass sie einfach viel, 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 da ist psychological.
Ja, das ist schön, wenn du eine Serie hast, die also wirklich eigentlich für ein sehr junges Publikum gemacht ist und du hast trotzdem sehr tiefgründige Charaktere, weil das ist was lange Zeit irgendwie, was viele oft falsch gemacht haben. Immer mit diesem Gedanken, es sind Kinder, da muss es alles einfach sein.
Nein,
aber ich meine, als Kind wächst du doch auch in der komplexen Welt auf und die Menschen um dich herum sind komplex. Und da kommst du auch mit komplexen Charakteren klar.
Ja.
Ja.
So, und dann?
So, und dann kommen wir zu deiner Favorite.
Einem meiner auch aktiven Fandoms aktuell immer noch. Ich habe schon draus gecosplayt.
The Dragon Prince
kam tatsächlich gleichzeitig mit
She-Ra
raus, 2018, die erste Staffel. Dieses oder nächstes Jahr kommt endlich mal die vierte.
Na, Gott sei Dank.
Na, Halleluja, genau. Und The Dragon Prince, da sind Teile des Avatar-Teams dran beteiligt. Mhm. Und
merkst du auch am Zeichenstil.
Merkst du am Stil, merkst du auch am Erzählstil.
Ja.
Und die haben nicht so explizit quasi sich vorgenommen, wirklich in die Queerness reinzugehen, finde ich, wie es bei She-Ra, wo man sich das schon auch von Anfang an
ein Teil der Handlung
genau.
ist.
Genau. Aber die haben halt meines Erachtens nach einen sehr schönen Approach, einfach das sehr selbstverständlich mit in die Story einzubauen, gewählt. Prinzipiell eine Fantasy-Abenteuer-Serie, in der halt die jungen ProtagonistInnen da quasi auf ihre Adventure Story rund um den Drachenprinzen losziehen. Mhm. Aber du hast halt drumherum ganz viele sehr selbstverständlich queere Charaktere. Du hast die Elternfiguren, Pflegeeltern der einen Protagonistin. Raylas Pflegeeltern sind ein schwules Paar. Ja. Und die sind tatsächlich halb offscreen seit der ersten Staffel etabliert. Die sind zwei, also Rayla ist eine Elfe. Ihre Eltern haben erhebliche Teile ihrer Kindheit und Jugend nicht in dem Heimatdorf gewohnt, weil sie eine sehr, sehr wichtige Aufgabe woanders hatten.
Bloß nicht spoilern, wir haben es noch nicht gesehen.
Ich habe den ersten Teil der ersten Staffel habe ich schon gesehen.
Ich finde es halt schön, weil es ist bei She-Ra ist es halt Lesbian Love Saves the Universe, weil ja erst die Liebe und im Prinzip sie auch gerettet hat. Aber es ist halt auch schön, dass man eben sagt, okay, wir können auch einen Step Back machen, aber nicht im Sinne von wir nehmen wieder alles raus, sondern aber auch einfach, es geht auch ohne die Love Story im Vordergrund. Mhm,
genau. Also
erzähl weiter.
Ja, und Raylas Pflegeeltern sind Ronan und Ithari, ein schwules Elfenpärchen aus dieser Moonshadow Elf Dorf. Und die kümmern sich halt, haben sich um sie gekümmert, seit sie irgendwie so ein Gnomen waren. Viel von dieser Backstory wird in Dragon Prince immer nur in Anführungszeichen, weil sie in der Serie nicht genug Zeit haben, alles zu zeigen, in einzelnen Bildern im Abspann gezeigt. Okay. Und deswegen war das Ronan und Ithari ein Paar sind, eigentlich schon seit der ersten Staffel drin.
Weil es da schon im Abspann gezeigt
wurde. Ja, jein. Die Sache war, in der ersten Staffel wird Ronan als Moonshadow Assassin. Dessen Moonshadow Elf und der tritt mit einer Assassinengruppe, werden die losgeschickt in die Reiche der Menschen, um den König von Catolis zu ermorden.
Ich glaube, ich muss jetzt echt einhaken, weil ich sonst zu viel.
Das ist die Prämisse der ersten Folge, mein Freund.
Ach so, ja, okay. Das ist
quasi die Info, die du in den ersten 5 Minuten
bekommst. Okay, ja, dann ist egal, hau raus. Ja.
Und Ronan trägt so ein bestimmtes Amulett bei sich. Mhm. Und es wird dann in einer Flashback-Szene gezeigt, wie sie noch, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann die das erste Mal so richtig explizit kam, dass sie, bevor sie aufgebrochen sind zu dieser Mission, weil die natürlich sehr gefährlich ist, deep in enemy territory im Endeffekt rein, haben sie alle so Lotusblüten in so einen Teich in ihrem Heimatdorf ausgesetzt. Mhm. Und es werden quasi in diesen Abspannzeichnungen, das sind nur statische Zeichnungen, wird diese Connection quasi zwischen Ronan und Ithari aufgebaut. Einmal siehst du Ithari an so einem Tisch sitzen, wie er offensichtlich gerade diese Amulette herstellt, von denen Ronan eins sehr sichtbar trägt. Mhm. Danach hatte er den Spitznamen Tinker Elf. Erstmal weg, weil keiner wusste, wie der Charakter heißt.
Ja.
Und dann siehst du, als Ronan in der ersten Staffel kein so gutes Ende nimmt, siehst du, wie seine Lotusblüte versunken ist in diesem Teich und Ithari am Rand von diesem Teich sitzt und sich die Augen ausheult. Oh, das zweite Abspannbild.
Wo wir wieder beim Queer Sad Trope wären, ja?
Ja, das, wobei es da noch ein bisschen complicated ist, weil es ist... deswegen sage ich, kein so gutes Ende nimmt.
Ja, okay.
We don't know where the body is right now.
Okay, es gibt keine Leiche, vielleicht ist er gar nicht tot.
It's more complicated, aber ich will dich nicht komplett spoilern.
Okay, dann tun wir das jetzt. Details.
Und in der dritten Staffel kommt Rayla, die ja eine von den drei aus dem Protagonistentrio ist, in ihr Heimatdorf zurück. Und trifft dort auch wieder auf Ithari. Und da hast du dann noch mal ein paar Rückblenden auf eben die Zeit, bevor Ronan und Rayla auf diese Mission aufgebrochen sind. Und da hast du halt tatsächlich auch den expliziten Kuss zwischen Ronan und Ithari, die halt sich einen innigen, süßen Abschiedskuss geben, bevor Ronan halt auf seine gefährliche Mission aufbricht.
Geht doch.
Und, ah, die zwei sind süß. Und das ist aber auch nicht das Einzige, was in The Dragon Prince drin ist. Mhm. Es ist noch nicht so 100% bestätigt,
aber
sehr stark insinuiert, und ich glaube nicht, dass sie da jetzt nochmal einen Schritt von zurück machen. Einer aus der Once Removed Nebencharakter, also noch relativ nah an den Hauptcharakteren, dran arbeitend und auch mit sehr signifikanten eigenen Storylines ausgestattet ist, General Amaya. Amaya ist die Tante von den beiden Prinzen, die zu dem Protagonistentrio gehören. Und Amaya ist gehörlos. Deswegen ist es mal ein bisschen schwierig, direkt zu sehen, was sie sagt. Aber Amaya ist lange Zeit Grenzwache an dem Lavafluss, der quasi die Menschenreiche von den Elfenreichen trennt. Und sie gerät in Gefangenschaft von den Sunfire Elves. Dann passieren schlimme Dinge. Und die Elfe, die sie quasi, die Sunfire-Elfe, die sie gefangen genommen hat, die enden dann damit, dass sie gemeinsam kämpfen. Und zwischen denen knistert es.
Okay.
Die kämpfen halt dann mehrfach letzten Endes Seite an Seite. Und am Ende von der dritten Staffel hast du auch so eine Szene, wo sie dann Händchen halten.
Oh.
Und die sind halt als lesbisches Couple schon relativ drin. Und The Dragon Prince hat auch ähnlich, wie es damals bei Avatar war, ganzen Tie-In-Bereich von Romanen und Comics. Und was sie generell sind dabei, ein riesiges Franchise da aufzubauen. Und was sie auch in Produktion aktuell haben, was jetzt diesen Frühling, Sommer irgendwann tatsächlich rauskommt, ist ein Rollenspielregelwerk.
Cool.
Oh, nice. Das wäre ja was ich mir sogar echt zulegen würde.
I pre-ordered this.
Cool. Okay, also wenn irgendwann im Frühling, Sommer nichts mehr von uns hört, dann sitzen wir bei Azza auf der Couch und Roleplay.
Spielen The Dragon Prince.
Also ich finde so Sunfire, also Sonnenfeuer und Mondschatten, das ist schon...
Ja, die Elfen sind
toll. Ich habe ja so
ein
Fable für Kitschnamen, ne? Also von dem her,
ach, die Elfen sind alle ganz
toll. Triggert
ja
meine Divas, ne?
Und ja, es gibt auch noch Skywing Elves.
Ach, cool. Das wird immer besser.
So, okay, dringend die Serie mal weiter gucken.
Klingt
das wunderschön.
Ja,
und in dem Kosmos zu dem Rollen, zu dem Pen and Paper Rollenspiel, haben sie schon bestimmte Charaktere, Plot-Charaktere quasi eingeführt, die explizit non-binary sind. Ich glaube auch, dass da auch schon welche dabei sind, die explizit trans sind.
Oder Ace.
Ace glaube ich auch auf jeden Fall, aber also was ich ganz präsent in dem
non-binary
ersten
und okay.
Ist in dem ersten Probeabenteuer, das sie veröffentlicht haben, ist halt quasi der Auftraggebercharakter explizit non-binary. Das ist Father Shawl Day.
Ja, aber Leute, also es geht doch.
Genau, und das ist halt in dem ganzen Setting alles super selbstverständlich eingebaut und finde es halt wirklich auch schön gemacht. Gerade durch diese Selbstverständlichkeit. Es hängt sich da keiner irgendwie dran auf und kritisiert rum oder
ja,
sowas.
Das ist ja genau der Punkt. Ne? Solange du immer das als was Besonderes treatest, wird es halt auch nie normal werden. Also normal im Sinne von salonfähig, gesellschaftlich völlig akzeptiert, anerkannt und einfach nicht
alltäglich,
nicht erwähnenswert.
Ja.
Weil ich mir denke, warum? Es ist doch eine Liebe wie alle anderen auch. Ich muss ja auch nicht darüber diskutieren, dass jemand hetero ist.
Ja, und das ist halt wirklich alles auch sehr, sehr gleich behandelt. Einfach da ist wirklich auch keine, da wird eben auch kein Fass aufgemacht.
Was ja schön finde,
wenn Rella von ihren Zieleltern im Endeffekt erzählt und dann halt so, that's Ithari. He's my father, basically, wie Rayla ihn halt dann quasi vorstellt.
Ja.
Das war, und,
aber genauso hast du mit Amaya halt auch eine disabled person dabei.
Ja.
Was halt auch eine Form von Diversität bietet, die einfach Ich meine, da gab es einen ganz großen Durchbruch, als James Cameron damals Avatar, also Aufbruch nach Pandora gemacht hat und der Hauptcharakter eine disabled person war. Hier, ne, unser Mr. Ich sitze im Rollstuhl und kann mich jetzt dank eines Avatars fortbewegen. Jake Sully hieß er, genau. Mir hat gerade kurz der Name gefehlt. Aber da geht einfach noch mehr. Da geht einfach noch mehr.
Also da ist auch gerade, das ist halt, und die Charaktere sind das halt auch, sind da auch einen sehr, sehr selbstständigen Umgang auch gerade mit Amaya einfach gewöhnt, weil du hast die beiden Protagonisten-Jungs, die sind damit aufgewachsen, dass ihre Tante halt gehörlos ist. Sie kann Lippen lesen und eben American Sign Language Faktor.
Ja.
Und das ist ganz lustig, als sie sie verhören bei den Sunfire Elves, wird eine Linguistik-Spezialistin quasi aus dieser Sunfire Elf-Uni rausgezogen. Die ist super nerdy, super lustig. Und die ist so, I studied linguistics or like linguistics.
Oh Gott.
Süß. Und das fand ich halt auch so, dass das halt, klar, sie haben da erstmal ein Kommunikationsproblem, denn von den Sunfire Elves kann halt keiner Menschen Sign Language,
aber
so
sie,
ohne weiteres.
Aber sie gehen halt damit um.
Genau, sie gehen damit um und du hast, Amaya wird, wenn dann irgendwie in einer der ersten Folgen spricht Callum sehr laut, weil er tatsächlich Rayla, die in einem anderen Zimmer ist, davor warnen will, dass gerade die Soldaten gekommen sind. Und Amaya signed ihm dann mehr oder weniger, Callum, ich hab dir schon so oft gesagt, es hilft nichts, wenn du laut sprichst.
Ich sehe, wir müssen noch ganz, ganz, ganz viel gucken. Ich sehe aber auch, wir sind schon echt deutlich über die Zeit, meine Lieben.
Oh je.
Ja.
Aber ich würde doch noch so gerne 1000 Dinge aus Dragon Prince erzählen.
Ich glaube, das heben wir uns für mal eine Steady-Folge auf. Also für unsere Steady-Leute auf Steady haben wir ja auch immer noch extra Content. Da kommt auch wieder was. Versprochen. Wir müssen uns jetzt hier gerade ein bisschen neu strukturieren. Ihr habt es auch gehört und mitgekriegt. Aber wir versprechen so, demnächst kommen auch wieder Folgen, also extra Content für Steady.
Mhm, definitiv.
Und
ihr könnt uns immer noch unterstützen im Easy Mode, im, was war der
Normal
zweite?
Mode.
Normal People.
Und im Hard Mode. Genau. Könnt ihr uns auf Steady unterstützen, wenn ihr Bock dazu habt. Und ihr könnt aber sonst uns natürlich auch gerne folgen. Und zwar?
Ihr könnt uns folgen auf Instagram unter Queer und Nerdy.
Genau.
Ihr könnt uns folgen auf Facebook.
Ja, wir sind auch noch auf Facebook. Wir sind alt.
Ja, das ist schon okay.
Ja. Also wir sind zwar selten da, aber ihr könnt uns auch gerne auf Facebook folgen, wenn ihr wollt.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben und zwar.
Ganz oldschool, ja.
Und zwar unter
queerandnerdy@gmail.com. Und was ihr auch machen könnt, ist jetzt relativ neu. Ihr hört uns ja auf verschiedenen, könnt uns ja auf verschiedenen Plattformen hören. Also alles von Apple, über Deezer, über Podimo, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch auf Spotify. Und ihr könnt uns auf Spotify mittlerweile auch bewerten. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass du auf Spotify Dinge bewertest. Mit Sternchen.
Mhm.
Und auch wenn die Fee jetzt sich eher so ins höhere Management zurückgezogen hat, dass wir noch Sternchen sammeln, weil sie wohnt ja immer noch bei uns. Das heißt, wir müssen sie jeden Tag mit Sternchen füttern.
Also die Fee ist nicht
mehr. Und ich glaube, die Dame hier, die will ihr Wohnzimmer mit Sternchen dekorieren.
Ich wollte gerade sagen, ich werde wahrscheinlich irgendwie die Renovierungsarbeiten mit Sternchen irgendwie noch finanzieren
müssen. Ja, eben. Die müssen
mit Sternchen. Sonst bleibt es hier halt so staubig und dann gibt's auch keinen Fernseher für dich.
Ja, verdammt. Und solange wir hier jetzt festsitzen, brauchen wir ganz viele Sternis. Also könnt ihr uns auch gerne ganz viele Sternchen schicken.
Ja, gebt uns Sterne.
Und wenn euch was nicht gefällt, dann sagt uns halt auch einfach warum. Und nicht so, eure Werbung ist voll nervig, ich hab keinen Bock euch anzuhören. Ja, dann kauft ihr einen Spotify Premium Account, wenn du keinen Bock auf Werbung hast. So, so viel. Das ist immer schön, wenn sich Leute die Mühe machen, dir sowas zu schreiben.
Ja.
Wundervoll.
Nee, auf jeden Fall. Es hat mich gefreut, hier zu sein.
Ja, und
ich komme
auch
gerne wieder.
Ja, das hoffen wir doch.
Immer wieder.
Sehr schön. Ja, ich habe den Schlüssel schon abgezogen und weggeworfen. So.
Das ist immer ein Wohnzimmer.
Was machen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir machen jetzt Party in der Hütte.
Hüttengaudi. Oh, Hüttengaudi.
Wir sind doch nicht in Ischgl.
Nee, stimmt. Also bleibt sauber und gesund und wir sehen uns in 2,5 Wochen.
Ja.
Lasst euch überraschen.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Bye bye.